Ja, wir dürfen wieder über Gottes Wort nachdenken. Es ist ein großes Vorrecht, auch das gemeinsam zu tun. Es ist wichtig für jeden Einzelnen, aber es ist auch ein besonderes Vorrecht, das gemeinsam zu tun. Der Psalm 1 sagt, dass der glückselig ist, der über Gottes Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Und dann bringt er die Verheißung und sagt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder sehen, dass Gott uns die Gnade schenkt, über sein Wort nachzudenken. Und das wollen wir heute wieder tun. Und wir schlagen 2. Samuel 4 auf. 2. Samuel 4. Und ich lese ab Vers 1. Joab hatte mit seinem Bruder Abisai den Abner umgebracht und damit alle Pläne scheitern lassen, die David gemacht hatte, das ganze Volk Israel, dass das ganze Volk Israel ihn als König anerkennen würde. Und hier geht dann das Kapitel weiter, weil also das Problem war, vielleicht für die, denen es nicht bewusst war, dass Ish-Boschet, der Sohn Sauls, von Abner vorher zum König gemacht wurde und damit das Reich Israel geteilt war in zwei Herrschaften, die 10 Stämme Israels, außer Juda und Benjamin, waren sozusagen durch Abner, dem Sohn Sauls, untergeordnet. Also Ish-Boschet herrschte über diese 10 Stämme und David nur über 2 Stämme. Obwohl Gott ihm die Verheißung gegeben hatte. Und so gab es Krieg zwischen diesen zwei Brüdervölkern, kann man sagen, zwischen diesen zwei Herrschaften, nämlich dem Hause Sauls und dem Haus Davids. Und da beginnt jetzt unser Text. Also Abner, der Heerführer Ish-Boschets, war gerade umgebracht worden. Aber da hat es auch schon einen Zwist gegeben zwischen Abner und Ish-Boschet, weil Abner sich an einer Frau vergriffen hatte. Also jetzt Kapitel 4, 2. Samuel, Kapitel 4, Abvers 1. Als aber der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron gestorben war, ließ er seine Hände sinken und ganz Israel war bestürzt. Es waren aber 2 Männer, Truppenführer des Sohnes Sauls, der eine hieß Baana und der andere hieß Rekab. Söhne Rimmons des Beerotitas, von den Kindern Benjamins. Denn Beerot wurde auch zu Benjamin gerechnet. Und die Beerotiter waren nach Gathaim geflohen und sie haben sich dort als Fremdlinge aufgehalten bis zum heutigen Tag. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er 5 Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel. Da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephiboset. So gingen nun die Söhne Rimmons des Berotitas, Rekab und Baana hin und kamen zu dem Haus Ish-Boschets, als der Tag am heißesten war. Er aber machte seinen Mittagsschlaf. Und sie kamen bis ins Innere des Hauses, als wollten sie Weizen holen und stachen ihn in den Bauch. Und Rekab und sein Bruder Baana entkamen. Denn als sie in das Haus kamen, lag er in seiner Schlafkammer auf einem Bett. Und sie stachen ihn tot und schlugen ihm den Kopf ab und sie nahmen sein Haupt mit und liefen die ganze Nacht hindurch das Jordantal hinab. Und sie brachten das Haupt Ish-Boschets zu David nach Hebron und sprachen zum König, siehe, da ist das Haupt Ish-Boschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtet. Der Herr hat heute meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und an seinem Samen. Aber David antwortete Rekab und seinem Bruder Baana, den Söhnen Rimmons des Beerotitas, und sprach zu ihnen, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Den, der mir die Nachricht brachte und sprach, siehe, Saul ist tot, Und dabei meinte er, ein guter Bote zu sein. Den habe ich ergriffen und den Ziklag getötet und ihm den Botenlohn, um ihm den Botenlohn zu geben. Wie viel mehr, da diese gottlosen Leute einen gerechten Mann in seinem Haus, auf seinem Lager ermordet haben. Und nun sollte ich nicht sein Blut von euren Händen fordern und euch aus dem Land ausrotten? Und David gebot seinen jungen Männern, die brachten sie um und schlugen ihnen Hände und Füße ab und hängten sie auf am Teich von Hebron. Aber das Haupt, Ischbosetz, nahmen sie und begruben es in Abners Grab in Hebron. Wir lesen noch zwei Verse, damit wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist wichtig von der Perspektive. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Noch drei, und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron, und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten David zum König über Israel. Wir wollen noch den Herrn um seine Hilfe bitten. O Vater im Himmel, der Prophet Jesaja sagt über deinen Sohn Jesus Christus, dass er betete, grabe mir Ohren, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Sieh, Herr, uns an und hilf uns. Auch wir brauchen von dir geöffnete Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Dass dein Wort nicht einfach als Information zu uns kommt, sondern Herr, dass wir dich hören und dein Wort als Gottes Wort aufnimmt und dass du uns das Herz gibst, das vor dir steht, um zu tun, was dir gefällt. Gib uns diese Gesinnung, die du in David gewirkt hast, der sagte am Morgen, erscheine ich vor dir und warte auf dich. Ich will dir zu Befehl sein. Herr, auch wir wollen dir zu Befehl sein. Gib du uns deine Anweisungen und gib uns Verständnis und Einsicht und bahne uns den Weg, um zu tun und zu gehen, wie du es willst. Herr, unser Haupt, unser König, unser Triumphator, unser Befreier, unser Erlöser, wir loben dich, wir heben dich, wir danken dir. Groß ist dein Name und über allem herrschst du als Haupt. Wir beten dich an. Amen. Amen. Bevor wir in das Kapitel einsteigen, möchte ich mit euch einen Vers im Neuen Testament lesen, den wir schon gelesen haben, aber ich glaube, der uns hilft, einfach die Bedeutung auch dieser Geschichten, also Berichte aus der Zeit Davids zu verstehen und auch zu sehen, wie wichtig sie sind auch für uns als Menschen der Zeit der Gemeinde, als Erlöste in der Gemeinde des Herrn Jesus. Und diesen Vers finden wir in Römer 5, es ist der Vers 17. Und da heißt es, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen. Unser Kapitel war voll vom Tod, von der Schrecklichkeit des Krieges und wie es im Krieg aussieht und wie Dinge normal sind, die wir sonst als Ausnahme vielleicht ansehen oder empfinden. Aber da wird es so deutlich, wie der Tod zur Herrschaft gekommen ist. Wir wissen das aus dem ersten Buch Mose. Die erste Geschichte nach dem Sündenfall beginnt mit dem Brudermord. Kain bringt seinen Bruder um aus Neid. Und manchen anderen Motiven. Der Tod zur Herrschaft kam. Wir lernen also etwas sehr Wichtiges. Das, was wir gelesen haben, ist die Folge von dem Abfall des Menschen von Gott. Und durch diesen Abfall von Gott kam der Tod zur Herrschaft. Und er herrscht überall. Er herrscht von Generation zu Generation. Er herrscht schon bei der Geburt. Das ist das Fatale, das Schlimme in dieser Situation, in der Situation des Menschen. Also ganz einfach, wenn infolge der Übertretung des einen, und er meint, weil Adam nicht gehorcht hat, kam der Tod zur Herrschaft. Der Tod ist überall durchgedrungen. Wir alle bestätigen, dass der Tod herrscht, weil Sünde zu allen gekommen ist und weil wir alle sündigen. Keiner kann dieser Macht des Todes ausweichen. Er muss sündigen. Und er ist dem Tod unterworfen, er wird sterben. Keiner wird dem Tod entgehen. Außer die, die da sind, wenn der Herr wiederkommt und das Leben haben durch den Herrn Jesus Christus. Aber hier geht er etwas weiter in seinem Vers in dieser Bedeutung. Er sagt, der Tod kam zur Herrschaft durch den einen. Aber er macht einen Kontrast und sagte, wie viel mehr. Also, wir kennen die Kraft des Todes. Wir sehen die Kraft des Todes. Aber hier gibt es etwas, was nicht nur die Kraft des Todes aufhebt, sondern bei weitem übertrifft. Das sehen wir hier. Wie viel mehr. Deswegen sagt er, wie viel mehr. Werden die, welche den Überfluss der Gnade, Letzte Woche war unser Enkel da und dann waren wir am Essen und dann sage ich, wie voll hast du denn deinen Becher gemacht? Und dann müsst ihr euch so vorstellen, der hatte ein normales Glas, das war so hoch und er sagte, ich habe es so hoch, so voll gemacht. Sag ich, wie geht denn das? Aber das ist, was hier gemeint ist. Der Becher fließt über, da ist mehr drin, da kommt mehr Gnade, als der Becher fassen kann. Und wenn ich weiter gieße, obwohl der Becher voll ist, dann läuft es alles drüber und macht das ganze Umfeld nass. Und dieses Bild nimmt Paulus und sagt, der Überfluss der Gnade füllt jeden Becher bei weitem aus. Der Überfluss der Gnade hat mehr, als du aufnehmen kannst oder erfassen kannst. Also, er sagt also, wie viel mehr werden die, und er spricht von den Erlösten, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Auch eine schöne Kombination, also er bringt beides zusammen. Er sagt, sie empfangen Gnade im Überfluss. Und das beinhaltet ein Geschenk der Gerechtigkeit. Wer nicht weiß, was das ist, der sollte wirklich ernsthaft darüber nachdenken, die Bibel lesen und Gott bitten, dass er ihm das erklärt. Hier sagt er, dass Gott in Gnade ein Geschenk der Gerechtigkeit gibt. Und es bedeutet, Gott gibt dir die Gerechtigkeit, die er von dir fordert. Gott gibt dir seine Gerechtigkeit, die ist so vollkommen, so tadellos, dass Gott sagt, das ist Gerechtigkeit. Das ist ein Geschenk. Und du empfängst es nur als Geschenk. Du empfängst es nicht durch mehr Bemühungen. Du empfängst es nicht durch mehr Gebete. Du empfängst es nicht durch mehr Taten, sondern du empfängst es als ein Geschenk aus Gnade. Und Gnade bedeutet unverdient. Du hast nichts dazu beigetragen. Im Gegenteil, du hast alles getan, was dagegen spricht, dass du es empfangen solltest. Aber es bedeutet, dass Gott einem Menschen Gerechtigkeit schenkt. Kapitel 3 sagt uns, er gibt es uns durch den Glauben, mittels des Glauben. Also, die das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Und jetzt sagt er, was passiert mit denen, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit bekommen? Sie werden weit mehr als die Kraft des Todes im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Leben herrschen. Also nicht mal später herrschen, sondern im Leben herrschen, sagt er. Das Geschenk der Gerechtigkeit ist also eine so überfließende Gnade, dass sie uns alles gibt, um in diesem Leben zu herrschen. Was bedeutet es, in diesem Leben zu herrschen? Viele Leute glauben, im Leben herrschen bedeutet, ich mache Karriere, ich habe Erfolg, es klappt alles, wie ich es möchte. Meine Widersacher oder meine Feinde werden mir zu Füßen geworfen. Das Leben gelingt. Ist das die Herrschaft, die Christus uns gegeben hat? Ich nehme noch etwas voraus. Es gibt viele Kriege und viele Schlachten. Und manche Schlachten in der Geschichte haben wir als besonders entscheidend eingestuft. Bei einem großen Sieg werden viele Gefangene befreit. Oft werden viele Gefangene befreit, wenn es vorher schon längst Krieg gab. Was ist der größte Sieg in der ganzen Geschichte der Erde? Wann wurden die meisten Gefangenen befreit? Woher kam die größte Befreiung überhaupt für die meisten Leute in der ganzen Geschichte? Am Kreuz. Die größte Schlacht wurde da geschlagen. Und es ist so wichtig, dass wir als Gotteskinder uns dessen wieder bewusst sind, dass dies die größte Schlacht ist und auch wie diese Schlacht geschlagen wurde. Wann wurde dem Satan der Kopf zertreten? Wann wurden die meisten Gefangenen befreit? Hier in dieser Schlacht, als der Sohn Gottes starb und sagte, Vater, in deine Hände, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und dann sich seinen Geist aufgab und sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir kommen später darauf zurück, wir gehen jetzt ins Kapitel rein und werden dann nochmal auf diese Verse eingehen. Also wie wir gesehen haben, unser Text spricht vom Tod. Und es ist ein grausames Kapitel, also grausam, was das Leben und die Geschichte des Lebens hier mit sich bringt. Saul ist gestorben, Abner hatte diesen Ish-Boschet zum König gemacht. Es gab einen Zwist zwischen Abner und dem Ish-Boschet, dem Heerführer. Nun war Abner tot und da heißt es, da ließ auch der König Ish-Boschet seine Hände sinken und ganz Israel war bestürzt. Es bedeutet, sie wussten nicht, was passieren würde. Was wird jetzt sein in diesem Leben? Und hier nimmt nun die Bibel und zeigt uns zwei Männer, Brüder, Truppenführer, das heißt, es waren nicht kleine Männer im Reich von Saul und seinem Sohn, sondern es waren Herrscher, große Männer, Heerführer, Truppenführer. Sie werden mit Namen genannt. Es wird uns gesagt, wo sie herkamen. Und es wird uns auch gesagt, dass sie Benjaminiter waren. Das heißt, die Benjaminiter, lesen wir aus der Zeit von König Saul, das waren die, die in besonderer Weise die Chefposten hatten, die Führerposten. Das waren die Minister und die Obersten. Saul sagt ihnen einmal, ihr Benjaminiter, wer wird euch zu Vorstehern und Heerführern und Generälen machen? Wird David es tun? Und er will sie damit herausfordern und sagen, ihr, die ihr von meinem Geschlecht seid, nämlich Benjaminiter, ihr habt dieses Vorrecht. Und genau das wird uns hier angedeutet. Also diese kommen und diese zwei Männer werden hier erwähnt und dann heißt es, wo sie herkamen und dann wird uns etwas über den Ish-Boschet gesagt, über den Mephibosheth gesagt, nämlich dem Sohn Davids und wir wundern uns vielleicht ein bisschen, warum das hier überhaupt steht, weil die Situation mit diesem Mephibosheth kommt erst später bei David wieder hervor, aber es hatte hier einen ganz einfachen Grund. Abners Tod, der mächtige Mann, seine Marionette, könnten wir sagen, Ish-Boschet, ist kraftlos. Und hier zeigt uns die Bibel, dass es keine weitere Hoffnung gab aus dem Hause Sauls, denn der einzige, der noch übrig war aus dem Hause Sauls, war ein Kind, ungefähr von 12 Jahren, in die hier, und es war lahm. Es hatte nicht die Qualifikationen, überhaupt ein König in Israel zu sein oder irgendwie die Nachfolge antreten zu können. Und diese hoffnungslose Situation bringt eben diese zwei Söhne Rimmons, nämlich Rekab und Baana, das auf ihren Plan. Und wir sehen hier, sie kommen zum Haus Ischbosetz, um dort, um sozusagen da Weizen zu holen oder um so zu tun, dass sie Weizen holten. Es zeigt aber auch die gewisse Situation. Sie lebten als Generäle von der Speicherkammer des Königs, also sie lebten davon, was sie lebten von dem königlichen Hause. Da war ihr Verdienst her, da war ihr Einkommen her. Es war normal, dass sie in den Palast gingen. Es fiel gar nicht auf, dass sie dort hineingingen, denn sie waren ein Teil dieses Palastes. Es war ganz normal, dass sie da hinkommen, und es war ganz normal, dass sie vom Speicher, vom Korn des Königs lebten und aßen. Und diese, die das, bei denen das normal war, die kommen jetzt und bringen den König um. Interessant ist, dass sie in den Bauch stecken. Es wird extra erwähnt, obwohl sie können ja auch sagen, die brachten ihn um. Aber das ist hier, zeigt etwas Grausames an ihnen. Es ist das Gleiche, was wir vorher bei Abner sehen, was wir bei Abner und Abisai sehen und später auch bei Joab und Abner, dass sie im Grunde genommen in Rache den anderen mit diesem Tod quälen, im Grunde genommen. Also es dauerte eine Weile, bis er dann starb, aber die bringen ihn dann auch gleich um. Aber warum machen sie es zuerst so? Es zeigt einfach die Grausamkeit ihrer Haltung in dieser Situation. Und dann wird aber noch ausführlich gesagt, dass sie eben in die Schlafkammer kamen, ihn dann auch noch totstachen und den Kopf abgehauen haben und dann weggelaufen sind und dann sofort zu David gehen. Sie haben also einen Plan, und dieser Plan bedeutet, sie kommen dann zu David, um ihre Heldentat zu bringen oder die Nachricht ihrer Heldentat zu bringen. Und sie haben einen Beweis mit, und der Beweis ist der Kopf von dem König. Und da sehen wir auch, wie sie noch dann mit David sprechen. Auch hier wird etwas von ihrer Gewissenlosigkeit deutlich. Vers 8, und sie brachten das Haupt Ischbosetz zu David nach Hebron und sprachen zum König, siehe, dass das Haupt Ischbosetz des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete. Also die Rechtfertigung ist doch klar, es ist dein Feind. Sie legen also ihre Wohltat dem König schön vor. Und dann kommt noch die fromme Rechtfertigung, die religiöse Rechtfertigung, der Herr hat heute meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinem Samen. Einer hat das so schön gesagt, er hat gesagt, das Blut in den Händen soll mit dem Mund gewaschen werden, indem es eine göttliche Legitimation gibt, eine religiöse, eine gute Legitimation. Sie sind sogar bereit, für ihre Bosheit Gott als Rechtfertigung ihres Handelns zu erwähnen. Gott hat meinem Herrn, dem König, oder der Herr, Jahwe, hat meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinem Samen. Und hier sehen wir dann die Reaktion von David, und die kommt etwas, die wird dann sozusagen, kommt als Kontrast heraus. Aber was wird hier deutlich? Es wird deutlich, was in dieser Welt normal ist. Es ist ein Stück weit das Ende der Kapitel, als David noch nicht ganz zur Herrschaft gekommen ist über ganz Israel, wie der Herr es ihm gesagt hat. Aber es fügt sich hier eine Situation nach der anderen, und jede Situation zeigt zwar eine Facette, aber zeigt das gleiche Problem, nämlich die Herrschaft des Todes in diesem Leben. Das ist der Amalekiter, ein Heide. Und er lügt, um einfach nur einen Vorteil zu haben. Und er bringt David die Krone. Da sind Abner und Joab. Und Abner handelt selbstsüchtig. Er nimmt eine Frau, die ihm nicht gehört. Und weil er zur Rechenschaft gezogen wird über etwas Böses, das er getan hat, wird er noch böser und kündigt dem König seine Loyalität und geht zum Feind rüber. Er verrät also den König aufgrund einer Sünde. Da ist Joab, und er schwört Rache, weil er böse ist auf Abner, denn Abner hatte im Krieg seinen Bruder getötet. Der Bruder wollte den Lohn, die Ehre haben, diesen Heerführer getötet zu haben, und musste dabei selber sterben. Aber hier geht dann Joab und übt selbstständig Rache und tötet den Abner. Und es wird gesagt, mit Abisai, nämlich seinem Bruder, der ein Teil, der irgendwie im Komplott mit drin war. Ein Tod nach dem anderen. Selbstsucht. Und wir sehen, es geht hier viel auch um Herrschaft. Worum ging es Joab? Um Herrschaft. Es könnte ja nicht sein, dass Abner am Ende Heerführer ist und Konkurrenz ist für ihn. Das kann er nicht zulassen. Schon recht da, weil er seinen Bruder getötet hat. Und diese Maschinerie oder dieses Handeln werden wir später noch in vielerlei Hinsicht sehen in der Geschichte von David. Gerade Joab fällt dadurch immer wieder auf. Als später David noch einen anderen zum Heerführer bestimmt, dann bringt Joab den auch um. Warum? Er duldet keine Konkurrenz. Es darf nicht sein. Und Joab ist so mächtig, dass nicht mal David ihm widerstehen kann in dieser Situation. Merkt ihr, dieses Kapitel, diese ganzen Kapitel, aber besonders dieses Kapitel spricht davon. Und es spricht von Neid, von Selbstsucht, von Egozentrik, von Grausamkeit, von Rache. Diese beiden Männer waren Heerführer, sie lebten vom Haus Ischbosets, aber als sie merken, dass es ihnen nicht mehr den Nutzen bringt, den sie haben können, überlegen sie sich, wie können sie den größten Nutzen aus der Schwäche schlagen, und da es dann bedeutet, den König umzubringen, machen sie das einfach. Unrecht zu tun, machen sie das einfach. Und sie gehen zu Saul. Und sie legitimieren es sogar göttlich. Gott hat es doch gesagt, Gott wollte das doch. Gott hat die Rache verschafft. Und wir sehen den ganzen Kontrast zum Handeln, den ganzen Kontrast zum Handeln Davids in der ganzen Geschichte. Aber wir sehen hier etwas von dieser Bosheit des Menschen, wie es bis heute ist. Wie oft rechtfertigen bis heute Menschen ihr böses Tun mit guten Motiven, mit guten Zielen? Wie oft wird die Bibel herangezogen? Wie oft wurde die Bibel herangezogen als Legitimation für Kriege, für Selbstsucht, für Habgier? Bis heute halten ja Menschen, die Gott ablehnen, das den Christen vor, dass sie schuld sind für vieles Unrecht. Aber es ist umgekehrt. Es ist nicht das Christentum. Aber das Christentum wurde immer wieder als Rechtfertigung genommen, um die Bosheit der Taten reinzuwaschen. Wir dürfen nicht denken und es wegschieben und sagen, okay, das sind böse Taten im Extrem. Wir müssen anfangen, uns selbst zu überprüfen an diesen Geschichten. Denn oft rechtfertigen wir Bosheiten, auch wenn es, wie es scheint, kleine Bosheiten sind, kleine Gemeinheiten. Wie oft wird Neid, Habgier, verletzte Ehre, schaut, worum geht es bei verletzter Ehre, gerechtfertigt. Mit guten Motiven, mit einer Notwendigkeit. All diese Dinge können wir bei uns sehen. Jeder, der aufrichtig ist, merkt die Folge des Sündenfalls, die Herrschaft des Todes, die Macht, wie sie ins Leben dringt, die zwingenden Argumente, um uns gefangen zu nehmen, ihr zu gehorchen. Das Fleisch macht es, unser eigenes Fleisch, unsere Selbstsucht. Hass, Neid, oh, wie viele Dinge können wir hier aufzählen. Aber sehen wir jetzt erstmal den Kontrast an. Der Kontrast ist David. Hier sehen wir eine andere Herrschaft. Wir sehen bei David eine andere Gesetzmäßigkeit. Wir haben auch David gesehen, wie er nach dieser alten Gesetzmäßigkeit handelte. Das heißt, wir sehen, dass David nicht einfach so frei war von dieser Gesetzmäßigkeit, sondern dass auch er immer wieder in Situationen kam, wo er zurückfiel nach den Prinzipien, die wir hier bei den zwei Brüdern finden, zu handeln. Aber in den meisten Fällen leuchtet Davids Verhalten hell auf im Gegensatz zu dieser Finsternis. Abisai, der Teil des Komplotts war, war dabei, war mehrmals dabei. Joab war dabei, als David den König nicht umbrachte, als er sagte, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und als Abisai den Saul in den Boden spießen wollte, sagte David, nein, nie und nimmer darfst du das tun. Und wir sehen wie energisch er ihm widerstand, in irgendeiner Weise so zu handeln. Und als Joab Abner umbrachte oder als der Amalekiter kam und ihm eigentlich den königlichen Schmuck brachte, wo er sagen könnte, das ist doch zu meinem Vorteil, sehen wir einen David, der selbst dann, wenn es ein Vorteil für ihn war, es ablehnte, auch nur Gefallen an dem Vorteil zu haben. Sein Innerstes war erbost darüber, entsetzt. Und wer, und wie es Saul sagte, als er ihn bei der Höhle verschonte, er sagt, wer wird seinen Feind haben können und ihn nicht umbringen? Und er will damit sagen, das ist unmöglich, das ist völlig im Gegensatz zu den Prinzipien dieser Welt, das ist wieder menschlich, das ist nicht normal, sagt er über David und über sein Verhalten. Und genau das sehen wir hier bei David. Und selbst wenn wir sagen würden, er schweigt sein ganzes Leben und er duldet all das Leid, das Saul ihm angetan hat, die Verfolgung, das Elend. Und dann ist er zumindest im Herzen froh, dass endlich der Saul beiseite geräumt wird. Was macht er dann? Was sehen wir dann? Entschuldigung. Wir sehen keinen frohen David. Wir sehen einen echten David, der echt Leid trägt, der Schmerz im Herzen hat. Jetzt hätte er sagen können, okay, das ist eine Stufe, aber David geht noch weiter. Er sieht all das Gute von Saul, die Heldentaten, und rühmt ihn und sagt, Volk Israel, denkt dran, er hat eure Kornspeicher gefüllt, er hat euch bekleidet, er hat euch Gutes gegeben, vergesst das Gute nicht. Wer wird so mit seinem Feind handeln? Wer wird so mit seinem Feind handeln? Merkt ihr, da herrschen andere Gesetze im Herzen von David. Da herrscht ein anderes Prinzip in seinem Verhalten, in seinem Empfinden. Da, wo man sagen könnte, okay, du hast doch deine Hände nicht schmutzig gemacht, das haben doch die anderen getan, du hast nur den Profit davon und kannst dich darüber freuen, da ist er entsetzt und befiehlt, dass diese Männer umgebracht werden. Als einfache Leute können wir das nicht verstehen, aber David war König in Israel und er musste als König der oberste Richter sein. Und von einem Richter wird gefordert, dass er gerecht ist. Was er aufrichtet, ist eine Gerechtigkeit selbstlos, selbstverleugnend, ohne sein Interesse zu sehen, aufs Spiel zu haben, sein Interesse sozusagen auch nur mindestens den Nutzen davon zu ziehen, oder die eigenen Interessen als es für seine Interessen auszunutzen. Und als er nicht nach dem Gesetz handeln kann, wie er es bei Joab tut, dann nimmt er eindeutig Stellung nach außen hin. Er sagt, ich habe nichts damit zu schaffen. Wir sehen auch hier eine große Hilfe für uns alle, wenn ich keine Möglichkeit habe, irgendwie Einfluss zu nehmen, doch klar mich zu positionieren und eindeutig auf die Seite der Wahrheit und des Rechts zu stellen. Und schaut, das bedeutet es, was wir hier bei David sehen. Hier sehen wir ein anderes Herz, eine andere Gesetzmäßigkeit, andere Wertmaßstäbe, andere Prinzipien, ein Empfinden, das verändert war, im Gegensatz zu dem, zu seinem Umfeld, zu seinen Cousins, zu seinen Verwandten, hervorleuchtete. Und da sind wir in der Bergpredigt, das, was wir vor kurzem von Philipp gehört haben. Lest uns mal nur ein paar Verse davon. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Merkt ihr den Kontrast? Er sagt, da wo du normalerweise sagen würdest, du bist das arme Opfer, sagt er, da sollst du sehen, dass du der Glückselige bist. Du sollst dich freuen, du sollst jauchzen. Wieso? Einfach so als Zwang? Nein, weil du verstanden hast, dass andere Dinge herrschen, dass Herrschaft im Leben etwas anderes bedeutet, dass Wert und Nichtwert oder wertlos anders sind als das, als wie es in dieser Welt gezeigt wird. Und schaut, da kommt nämlich der Vers rein, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Woran erkennt man denn Salz und Licht? Schaut bei David, woran erkennt man Salz und Licht? An dem völligen Kontrast der Herrschaftsgesetze seines Lebens im Vergleich zu seinem ganzen Umfeld. Du siehst hier einen Mann und er leuchtet hervor, konträr zu seinem Umfeld. In Vergebung, in Güte, in Langmut, in Gerechtigkeit, im Jauchzen, im Trauern, alles zeigt etwas anderes als das, was wir normalerweise bei den Menschen sehen. Aber Jesus geht weiter und ich möchte hier noch zwei Verse lesen, die gerade so deutlich sind in dem Verhalten Davids, wenn er dann sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Matthäus 5, Vers 43, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Nun, meine Frau würde ich nicht als Feind bezeichnen, aber wenn sie etwas tut, was meinen Stolz kränkt, dann nimmt mein Herz das gerne als Feindschaft an. So geht es mit dem Arbeitskollegen. Er sagt, liebt eure Feinde. Das beinhaltet, dass du alle feindlichen Handlungen gegen dich nicht mit Feindschaft beantworten sollst, sondern mit Liebe. Ich lese weiter. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Wenn er dich verflucht, hast du doch zumindest das Recht, sauer zu sein. Jesus sagt, nein, das ist der beste Anlass, ihn zu segnen. Lasst euer Licht leuchten. Es soll etwas anderes in eurem Leben hervorkommen als in dieser Welt. Tut wohl denen, die euch hassen. Wenn also du merkst, dass jemand dich hasst, dann suche und bete, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, ihm Gutes zu tun. Das hat Josef getan. Seine Brüder hassten ihn, wird gesagt. Und als seine Brüder dann zu ihm kommen, sagt er, Gott hat mich hierher geschickt, um euch und eure Kinder am Leben zu erhalten. Das war sein Ziel. Er sagt, das ist meine Aufgabe. Merkt ihr? Segnen. Segnen. Er tut Gutes denen, die ihn hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und dann sagt er, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Du sollst als Gotteskind die Charakterzüge, die Gesetze, die Wertmaßstäbe des Himmels hier auf der Erde leben. Dein Vater im Himmel soll an deinem Verhalten offenbar werden. Deswegen, sagt er, sollst du das tun. Und da sehen wir den Kontrast. Und je mehr diese Prinzipien unser Leben bestimmen, unser Denken bestimmen, unsere Empfindungen bestimmen, je mehr tragen wir das Bild unseres Vaters im Himmel. Und eins muss eben deutlich werden, dass diese Gesetze des Himmels unsere Gesetze als Gottes Kinder sind. Merkt ihr hier die Bedeutung von dem Wort? Ich wiederhole natürlich hier von der Bergpredigt. Aber ich glaube, wir müssen daran erinnert werden, Ihr sollt nicht meinen, ich lese Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern um zu erfüllen, um zu tun. Wie leichtfertig lösen wir Dinge auf, weil der andere das getan hat. Wie schnell sagt der Ehemann, wenn meine Frau sich mir nicht unterordnet, bin ich frei, sie nicht zu lieben. Nicht bei Gott, nicht bei Gott. Nein, im Gegenteil, die Gesetze des Himmels zeigen, dass dann, wenn deine Frau sich dir nicht unterordnet, du sogar von Gott in einer besonderen Stellung gebracht worden bist, wo die himmlischen Gesetze, das himmlische Licht umso herrlicher in deinem Leben hervorleuchten darf. Denn wie einfach ist es, eine Frau zu lieben, die in allem mir entspricht. Aber wie herrlich zeigt sich die Liebe unseres Erlösers bei Unrecht, bei Gemeinheit, bei Falschheit, bei Hinterhältigkeit. Und umgekehrt genauso. Wie schnell kann eine Frau sagen, ich kann mich nicht unterordnen, weil mein Mann mich nicht liebt. Aber genau das ist die Gelegenheit, die Herrschaft des Himmels zu bezeugen. Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Alle Gesetze der Menschen und alle Gesetze der Menschen, alle Prinzipien des Denkens und des Handelns dieser Welt, es alles wird vergehen, aber ein Gesetz bleibt. Gottes Gesetz. Alle Maßstäbe dieser Welt werden einmal vor dem Gesetz Gottes stehen und werden als töricht, als verwerflich, als böse offenbar werden. Aber vom Gesetz Gottes fällt nicht ein Strichlein. Und schaut, wie Jesus weiterführt und sagt, wer nun eines von diesen Kleinsten auflöst und die Leute so lehrt, wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wir denken hier oft an den Lehrer allgemein, aber schaut, wer das Kleinste auflöst und die Leute so lehrt. Wie schnell sagt ein Bruder zum anderen, da musst du Grenzen setzen, das darfst du dir nicht bieten lassen, das ist Unrecht. Oder wenn Eltern den Kindern sagen, da ist mal Zeit, dass du ihm eine zurückschlägst. Das kannst du mit dir nicht machen lassen. Wir müssen zurückkommen zu verstehen, es geht hier um Gottes Gesetze, himmlische Gesetze, denen wir verpflichtet sind. Die wir nicht auflösen dürfen, weder für uns noch für andere. Die uns leiten dürfen. Und das ist, worum es hier eigentlich geht und was wir sehen, warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Genau deswegen, weil er nach diesen Prinzipien handelte, weil er den Gott im Himmel sah und ihn fürchtete und weil diese Prinzipien in seinem Leben offenbar würden. Und jetzt haben wir einen besonderen Vers, nämlich diesen Vers aus Römer 5, der uns sagt, dass die Gnade zu uns gekommen ist in solch einem Überfluss, in überströmender Weise, damit wir im Leben herrschen. Und merkt ihr, das bedeutet im Leben zu herrschen, wenn wir herrschen im Leben, wenn wir dem Meister nachfolgen mit dem gleichen Verhalten, mit dem er überaus herrlich hervorgeleuchtet ist in dieser Welt. Dass du deine Feinde liebst, dass du Gutes tust, dass wenn dich jemand flucht, du die Gelegenheit findest, ihn zu segnen, wenn jemand dir Böses tut, dass du dem Herrn dankst und sagst, oh Herr, ich danke dir, ich habe ganz vergessen, für ihn zu beten. Ab jetzt will ich treu sein, um für ihn zu beten, dass du ihn segnest. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und so sehen wir, wie der Herr uns hilft. Und die schwierigen Situationen sind nicht, Der Grund, uns zu rechtfertigen für böse Antworten, für Hass in unserem Herzen, für Gedanken des Selbstmitleids, für Gedanken um meinen Wert und wie ich mich dabei fühle und Bitterkeit und Zorn und Hass, sondern die Schwierigkeiten, die schwierigen Situationen sind Gottes Mittel, um mich mehr und mehr in Übereinstimmung zu bringen mit meinem Meister. Sie sind sozusagen der Lackmustest, der mir zeigt, dass ich mehr zu Gott kommen muss und um Gnade flehen muss, sodass er wirklich in meinem Leben offenbar wird. Sie treiben mich dahin, die Herrlichkeit der Erlösung zu sehen und zu Römer 5, Vers 17 zu gehen und zu sagen, Herr, sieh doch, wie ich reagiert habe. Es widerspricht den Gesetzen des Himmels. Es widerspricht dich, meinem Erlöser. Es ist weit entfernt von dem, was du gesagt hast, wie ich als dein Kind leuchten soll in dieser Welt. Aber du hast gesagt, du bist gekommen und hast uns ein Geschenk der Gnade gegeben, dass ich im Leben herrschen soll. Nun gib mir die Herrschaft des Lebens, die Herrschaft, dass ich vergebe, dass ich freundlich bin, dass ich meine Feinde liebe, dass ich mich nicht selbst beklage, bejammere, dass ich nicht meinen verletzten Gefühlen nachgehe, sondern dass ich umso mehr deine Gesinnung habe als Diener, als jemand, der segnet, als jemand, der Gutes tut und so weiter. Schau, wir werden nicht vollkommen sein in diesem Leben. Und David war nicht vollkommen. Wir sehen, die Neigung zur Sünde war immer da. Sie war die ganze Zeit im Leben da. Die Situation im Grunde genommen mit dem Nabal und wie er sich rächen wollte, zeigt, wie Gott auch ihn bewahren und zurückbringen musste. Aber worum es geht, ist um einen Auftrag, der im ganzen Neuen Testament, fast in jedem Brief, wieder und wieder wiederholt wird. Nämlich, dass du dir als Gotteskind eine Agenda gesetzt hast. Du hast dir fest vorgenommen, ich will nach den Gesetzen des Himmels handeln. Ich will verändert werden, mehr und mehr, dass alle Bereiche meines Lebens von Gott geprägt sind. Und nicht von meinem Umfeld. David hätte 1000 Dinge rechtfertigen können, weil sein Cousin so dachte, weil der andere Cousin so dachte, weil der dritte Cousin so dachte, weil die Heerführer so dachten, weil die Mächtigen so dachten, weil es normal war in seiner Gesellschaft. Und wir sind immer geneigt, uns an das zu halten, was normal ist in unserer Gesellschaft. Und der Herr sagt, nein, reiß es nieder, reiß es nieder. Reiß Weltlichkeit aus deinem Leben nieder, reiß weltliches Denken nieder, reiß die alten Maßstäbe, die den Einfluss des Todes von Adam nieder, reiß es nieder in deinem Leben, nimm das Land ein, reiß es nieder und richte das auf, was Gott gefällt. Tötet nun in eurem Leben Neid, Selbstsucht, Hass, Zorn und so weiter, eine ganze Liste. Du findest es im Epheserbrief, du findest es im Philipperbrief, du findest es im Kolosserbrief, du findest es im Römerbrief. Lasst euch verwandeln in der Erneuerung eures Sinnes. Das ist Römer 12. Lasst euch verwandeln. Und das ist wieder so ein schöner Vers, weil er sagt, der Heilige Geist kommt und er kommt in dein Leben und er drängt dich und er gibt dir die Kraft und er gibt dir das Wort und er gibt dir die richtigen Lektionen zur richtigen Zeit und er stärkt dich, er gibt dir alles, was du brauchst. Lass dich verwandeln bedeutet, stimm dem zu, strecke dich danach aus, verlange danach, dass du nach den himmlischen Prinzipien handelst, nicht nur handelst, denkst, urteilst, hasst und liebst, segnest und fluchst, zornig bist über Unrecht, selbst wenn du einen Vorteil davon hättest. Das ist, was es bedeutet und das ist die Tragweite auch dieses Textes. Was mache ich nun damit? Nun, das Entscheidende ist, dass ich nicht einfach bei Vorsätzen stehen bleibe. Ich kann jetzt sagen, okay, ich gehe nach Hause, ich habe es verstanden, es ist mir auch wichtig geworden, das soll jetzt besser werden. Und leider ist das ein Problem, dass wir eine Falle, in die wir immer wieder fallen, ein Loch, in das wir immer wieder fallen. Wir nehmen es uns vor und dann kommt die erste Situation und wir rechtfertigen sie ein bisschen. Und dann sind wir wieder im alten Lied. Und dann ist wieder normal, was die letzte Woche war, was die vorletzte Woche war und so weiter. Und der Herr gibt uns aber ganz klare Anweisungen, was wir brauchen. Buße, sagt er, Buße nennt er das. Und Buße bedeutet Änderung des Sinnes. Und es bedeutet, ich darf nicht bei den Vorsätzen stehen bleiben, sondern ich komme mit einem klaren Bekenntnis. Mit einem klaren Bekenntnis. Das heißt, ich werde nicht schwammig. Ich komme nicht heute zum Herrn und sage, Herr, du siehst, ich habe viel gesündigt, vergib mir, Amen, da gehe ich wieder noch weiter. Nein, ich komme mit einem klaren Bekenntnis, konkret. Herr, du siehst, diese und diese Situation in der letzten Woche. Du siehst hier den Hass, hier den Neid, hier die Selbstsucht. Du siehst da der Feind, der mein Feind geworden ist, weil er mich feindlich behandelt. Ich werde konkret vor Gott und ich bringe es als Schuld vor Gott. Ich sage, Herr, überall, wo ich deinen, den himmlischen Gesetzen nicht von Herzen gefolgt bin, habe ich gegen dich gesündigt. Und nun, Herr, hier bekenne ich meine Schuld. Vergib mir. Aber ich komme zu dir, dem, der Macht hat, Sieg zu schenken, der verheißen hat, dass ich im Leben herrschen soll und darf und der diese Herrschaft am Kreuz für mich erworben hat. Oh, diese Herrschaft ist nicht etwas, was du bekommst, wenn du sehr viel betest, wenn du dich sehr anstrengst, wenn du... Nein, diese Herrschaft hat der Herr Jesus dir am Kreuz erkauft mit seinem Tod. Und du kannst diesen Vers nehmen und mit dieser Verheißung zu Gott kommen und sagen, Herr, nun gib mir eine echte Herrschaft in diesem Leben. In diesem Leben. Es sind die Voraussetzungen für uns, für den Himmel passend zu machen. Ich will es nochmal ganz konkret machen. Wenn diese königlichen, himmlischen Gesetze dich nicht interessieren, dann denk dran, du hast überhaupt keinen Platz im Himmel. Du gehörst da gar nicht hin, weil da herrschen nur diese Prinzipien. Und du musst dann die Frage stellen, ob du überhaupt errettet bist. Daher, das zeigt uns, wie wichtig es ist, hier mit der Schuld, ob es das erste Mal ist oder mal endlich wieder zurückzukommen, dass das lauwarme Herz, das gleichgültig geworden ist gegenüber den himmlischen Gesetzen, zurückkommt zum Herrn und sagt, Herr, ich brauche eine grundlegende Erneuerung. Zurück wieder, dass dies zurück zu dem Platz, wo die himmlischen Gesetze in all meiner Schwachheit, egal wo ich bin, aber es wieder meine Agenda ist, mein Ziel ist, dem Lamm nachzufolgen, dich als höchstes Ideal zu sehen und dir zu folgen. Und du sagst, dass du mir das Geschenk der Gnade im Überfluss gegeben hast, eine Gnade, die mich zur Herrschaft führt. Der Sieg gehört dir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und es führt uns zurück zu dem, der den höchsten Sieg errungen hat, dem Lamm Gottes, mehr noch als David. David, werden wir sehen, hat immer wieder versagt, aber es führt uns zu dem Sohn Davids, dem Herrn Jesus. Er erlitt all dieses, er lebte diese Prinzipien aus in solch einer Vollkommenheit, dass der Vater im Himmel sagt, in allem mir wohlgefällig. Um dann den Tod für die Übertretungen seiner Kinder zu sterben. Genau diese Gesetzesbrüche. Und wir müssen einfach sehen, es sind Gesetzesbrüche. Wir sind Gesetzesbrecher, wenn wir Gottes Maßstäbe verwerfen. Nicht Gesetze dieser Welt, Himmelsgesetze. Wir kommen zu dem, der sie für uns bezahlt hat, der genau diese Gesetzesbrüche an seinem eigenen Leib hinaufgenommen hat auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Und das wiederum öffnet unsere Augen für diesen Sohn Davids. Und wie er jetzt, gerade jetzt, vor dem Vater im Himmel steht, mit den durchbohrten Händen, mit der durchbohrten Seite, als der hohe Priester und für uns betet und für uns betet und sagt, Vater, vergib, vergib ihm und segne ihn, segne ihn. Führe ihn hinein in deine Heiligkeit, in deine Gerechtigkeit. Segne ihn, tu ihm Gutes. Lass nicht los, ihm Gutes zu tun. Und schaut, das verändert unsere ganze Sichtweise, weil wir merken auf einmal, dass die ganzen Schwierigkeiten des Lebens Segnungen von Gott sind, zum Besten mitwirken müssen, genau zu diesem Ziel. Seine Gesetze nicht nur auf unsere Lippen zu bringen, sondern in unsere Fingerspitzen. Durch Gottes Macht, durch Gottes Macht. Wir schauen dann auf Jesus. Wir sehen die Herrlichkeit seines stellvertretenden Opfers. Und wir sehen, wir haben da unseren Fürsprecher, einer, der uns nicht aufgibt, sondern für uns spricht. Und kommen zu ihm und sagen, Herr, nun erweise deine Kraft heute in meinem Leben, in meiner Situation, bei meinen Schwierigkeiten, bei meinen Herausforderungen, in meinem Denken zur Ehre deines Namens. Sollte ich meinen Gott nicht singen, bedeutet, sollte ich meinen Erlöser nicht preisen, nicht nur mit den Lippen, mit meinem Leben, mit meiner Nachfolge, mit meiner Hingabe, mit meiner Liebe zu dem, was er liebt, und meinen Hass zu dem, was er hasst. Der Herr, gib uns diese Veränderung, diese Herrschaft im Leben. Welch ein Segen hat er uns erworben. Er hat dir alles gegeben, was du zum Leben in Gottseligkeit brauchst. Alles, alles. Seine göttliche Kraft. Amen. Lass uns zum Abschluss das Lied. Oh, jetzt habe ich aber das Lied wahrscheinlich. Doch, das Lied 72, oh, hätte ich 1000 Zungen nur zu rühmen Jesu Tat. Wir können dazu aufstehen und dann zum Gebet stehen bleiben. Wir beten noch. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort als helles Licht in unserem Herzen aufleuchten lässt. Unsere Taten, unser Denken, unser Fühlen, ja alles in unserem Leben in Übereinstimmung bringst mit diesem deinem Wort. Denn darin besteht die Verheißung und die Segnung und die Nachfolge. Oh, wir preisen dich für die Gnade, in der wir stehen, für die Herrlichkeit dieser Erlösung. Wir danken dir, dass du die Macht des Todes gebrochen hast, dass du durch den Tod den zunichte gemacht hast, der die Macht des Todes hat. Das ist dem Satan. Oh, wir danken dir, dass wir nun Kinder und Erben sein dürfen, Himmelreichsbürger in der Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir danken dir, dass wir sogar mit dir versetzt worden sind in himmlischen Welten, aber dass du uns auch hier lässt, um deine Tugenden zu verkündigen, deine Charakterzüge. Wir sind so abhängig von dir. Gib uns, überlass uns nicht uns selbst noch unseren Gedanken, sondern komm mit Macht und treibe das Werk deiner Gnade herrlich voran zum Lob deines Erlösers. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.